Glückwunsch.
Dass ihr bei Porn zuhört. Vorne.
Ich wollte eigentlich herzlich willkommen sagen, dann bin ich bei Glückwunsch gelandet. Und dann ist mir eingefallen, ist ja gar nicht so verkehrt, denn wir haben ja quasi zwei Geburtstagskinder heute hier. Bei unserer 10. Ausgabe Verbrechen ohne richtigen Namen, eurem Lieblings-True-Crime-Comedy-Podcast. Ich sag Hallo in die Runde, Hallo Alice, Hallo Jochen, Hallo Georg.
Hallo.
Hallo, Jallo.
So, wollen wir auflösen, wer Geburtstag hatte oder hat?
Oh ja.
Zum Tag der Aufzeichnung? Jochen. Mhm. Du hast heute Geburtstag?
Es ist auch unsere 10. Folge, ne? Also zwei Jubiläen. Obwohl, ich habe gar kein Jubiläum, ich habe nur Geburtstag. Ist gar kein runder Geburtstag.
Und Georg hatte, glaube ich, vor 2 Tagen.
Mhm. Und zusammengenommen, Jochen, werden wir nächstes Jahr 100.
Oh, das wird aber richtig gefeiert.
Was, Jochen wird schon 70?
So, haken wir den Geburtstag ab. Es gibt ja den Zeitpunkt oder ein Alter, an dem man nicht mehr so oft darüber reden möchte. Der ist seit ein paar Jahren gekommen, Leute.
Bei dir.
Bei mir, muss ich sagen, genau. Ich freue mich, dass die Sonne scheint, der Himmel ist blau, es ist ein bestes Blut- und Tränen- und Gemetzelwetter, finde ich.
Ist ein Traum, das Wetter passt das zum Thema, ne? Ganz toll.
Echt?
Ernsthaft? Hat das was mit dem Wetter zu tun?
Total. Und weißt du auch weswegen, Eddie? Hm? Wenn die Sonne scheint, dann ist für mich hier in der Hochparterre-Wohnung es wirklich schwierig, weil ich alles an Geräuschen, die im Hof unter meinem Fenster stattfinden müssen, abstellen muss. Sprich, ich muss den Wasserhahn abstellen, der unter meinem Fenster ist. Und gleich kommen ganz, ganz, ganz viele Kinder aus dem Kindergarten wieder. Und die sitzen alle unter meinem Fenster. Und deshalb habe ich heute schon 7 Nachbarinnen geschrieben.
Warum sitzen die Kinder alle unter deinem Fenster?
Die warten auf Wasserhahn Süßigkeiten.
Ist, Georg, Kinder und Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Eddie, das Jochen.
Das muss man mit Wasserbomben.
Genau.
Blumentöpfe.
Okay, das ist potenziell tödlich. Das meint er natürlich nicht so.
Wasserbomben auch.
Ich glaube, Jochen will, dass wir in vorn über ihn mal reden. Dass
warum
Alice
nicht?
Mal so ein bisschen, dass Alice ein bisschen Jochen recherchiert.
Ja. Hm. Wer weiß, was dabei rauskommt.
Aufgewachsen in Ratingen, war er Turmspringer.
Ey, pass auf, wir hatten tatsächlich, wir sind früher mit so einem selbstgebauten Skateboard so einen Abhang runter. Und immer in die Hecke von einem Nachbarn, der unten gewohnt hat, zum Abbremsen, ja. Immer mit so 4, 5 Kindern, Riesenlärm. Und irgendwann kam der raus, hat sich das Skateboard genommen und einem auf den Kopf geschlagen.
Oh, what?
Zum Thema.
Auch einen mit töten.
Nur zum Thema.
Auch einen mit töten.
Ja, genau.
Was macht er heute?
Das weiß ich
nicht. Der Schläger oder der ist auf den Kopf gekriegt?
Ich glaube, der lebt nicht mehr. Der war schon etwas älter. Das war an alle Ratinger Freunde in der Berger Schule. Ne, wer den Ort kennt, da unten, da wo die Kalkbahn langfährt, in der Nähe. Ich möchte jetzt nicht das Haus sagen, aber es gibt, also der lebt da auch bestimmt nicht mehr. Aber ja, das hören hier
das
viele
Haus Ratinger. Mit der kaputten Hecke,
richtig,
meinst du?
Richtig, das Haus mit dem Loch in der Hecke.
Kennt ihr noch die alten Drunterschnallrollschuhe?
Klar.
Ja.
Ich hatte mal solche und bin damit vom Berg ganz oben, also Berg, ne? Die Bayern müssen jetzt lachen. Ich komme ja aus dem Ostwestfälischen, da ist ein hoher Berg 494 Meter hoch. Das gilt nicht, ne? Haben mir die Bayern gesagt. Aber man konnte bei uns eine Straße runterfahren vom Berg. Und ich hatte diese fantastischen Anschnallrollschuhe. Und da haben sich die Hinterradräder in vollem Tempo gelöst und sozusagen mich überholt. Und das war auch guter Unfall. Also wenn wir mal über Unfälle sprechen.
Hattest du auch eine Hecke?
Ich hatte auch eine Stoffhecke mit Stacheldrahtzaun davor.
Oh, sehr gut.
Ja. Das ist nämlich eine gute Variante, wenn man möchte, dass die Leute nicht in seine Hecke fahren. Einen Stacheldrahtzaun davor stellen.
Ja, und die Hecke ist ja
den Deutschen. Dann werden sich die Kinder überlegen, ob sie nicht vorher bremsen.
Richtig, Georg. Und so eine Hecke ist ja den Deutschen auch meistens sehr heilig. Also ich habe schon Nachbarschaftsstreits über Hecken erlebt. Da war das Ende von weg, wie mein Ex-Schwiegervater sagen würde. Das Ende war davon weg.
Ah, ja. Das ist verständlich. Also bis man so eine schöne Hecke kultiviert hat, das kann ja Jahre dauern.
Das kann dauern.
Und wenn dann plötzlich so ein Rüpel da reinfährt und so ein Loch in die Hecke macht, dann ist ja, da wäre ich auch sauer.
Wir machen heute übrigens auch ein Loch in der Hecke und zwar in die Hecke, in die wir auf unseren Fall gucken. Wie fandet ihr jetzt die Überleitung? Die war stark, ne?
Ich wollte gerade sagen, das war überragend. Das war für mich eine Markus-Lanz-Überleitung.
Ja, ich hatte auch schon wieder die Regie auf dem Ohr, die gesagt hat, sei mal ein bisschen, ne, und so weiter, mach mal hier ein bisschen kritischer nachfragen, wenn hier der Laschet sitzt und so. Nee, Markus Lanzig geht es tatsächlich heute eher nicht zu, sondern heute haben wir es mit extremem Reichtum zu tun und dass der gar nicht immer so glücklich macht. Wem was würdet ihr denn machen, wenn ihr so richtig reich wärt, also so richtig stinkreich?
Ich würde es alles verschenken, damit ich wieder glücklich werde.
Ja, ja. Stimmt das denn auch wirklich?
Ich würde es an Eddie schenken, weil der würde sich darüber sehr freuen. Für mich ist es nur... Für mich ist
ich
es
würde erstmal interessieren, was definierst du denn mit, also von wie viel reden wir?
Eine Forbes-Liste unter den ersten 400.
Okay.
Da sind wir im Milliardär. Milliardenbereich, genau.
Ja, da würde ich mitmachen gerne.
Ich revidiere mal, also ich würde dann auch gerne noch dabei sein.
Also ich glaube wirklich, man möge es mir verzeihen, aber ich würde, wenn ich so reich wäre, in meinen Heimatverein Eintracht Frankfurt investieren.
Oh.
Du würdest Eintracht Frankfurt Red Bullen?
Ja, im Prinzip schon. Ich würde sie,
das mache ich mit Fortuna, das ist das günstiger.
Ich würde das so eher so Dietmar Hoppen, würde ich sagen.
Aber wir machen das ja im Prinzip, das ist ja schon der Plot quasi bei Podcast ohne richtigen Namen. Da machen wir das ja auch, wenn auch in einem kleinen, noch
in einer kleineren, in kleineren Maßstab.
ja, das stimmt. Ich habe kurz überlegt, ich würde mir einen Flugzeugträger kaufen und kleinere Länder oder Inseln einnehmen, aber so ein Flugzeugträger ist fickend teuer. Da bist du halt mit einer Milliarde, kommst du noch nicht weit, ne?
Aber als Milliardär meinst du nicht? Also mehrfach Milliardär, reicht es nicht, Georg?
Ja, also der über den wir heute sprechen, der ist ja knapp, also zumindest damals von der Zeit, von der wir reden, umgerechnet wäre der jetzt bei einer halben Milliarde. Aber sagen wir mal, irgendwie, der hat noch ein bisschen was übrig gehabt und noch was in der Kaffeekasse. Sagen wir mal, er hat irgendwie 1 oder 2 Milliarden. Da kriegst du noch nicht mal einen Flugzeugträger ohne Flug. Also wenn wir jetzt von einem großen Flugzeugträger reden, ja, jetzt nicht so ein, irgendwie so ein kleines britisches Ding, irgendwie so, wo so zwei Harrier drauf landen können, sondern schon Nimitz-Klasse.
Ne, also so ich habe
Milliardenträger. Also
Nimitz-Klasse kostet hier
3 Milliarden, 4 Milliarden?
Inklusive Bauentsorgung kostet ein Träger, den amerikanischen Stein und 444 Millionen Dollar pro Jahr.
Och. Och ja.
Pro Jahr.
Da wissen wir aber noch nicht, was die Anschaffung ist, ne?
Ja, Georg, oder du gehst mal auf Flugzeugträger24.de.
Flugzeugträgerleasen.de.
Flugzeugträgerbilliger.de.
Ja. Und dann brauche ich halt noch die Flieger dafür. Ich weiß nicht, was im Moment da top-notch ist. Ich glaube, die F-14 haben sie ausgemustert. Die werden noch alle von Top Gun kennen. Also auch da wird noch einiges investiert werden müssen. Und dann musst du ja auch erstmal ein Land finden, wo die halt nicht zurückschlagen und wo nicht der Rest der Welt sagt, hör mal, das findet man nicht gut. Also wir können ja zum Beispiel nicht einfach Holland annektieren.
Mhm. Ne? Dafür brauchst du auch keinen Flugzeugträger, dafür brauchst du einfach nur ein paar Kumpels.
Rollschuhe. Ja.
Buddelst du ein Loch in den Deich, ne?
Gehst einfach hin und sagst so es reicht. Jetzt noch mal eine Überleitung zum Fall, bitte.
Okay, also schwerreiche Menschen haben es nicht immer so leicht, stellen wir heute fest. In diesem Fall geht es um den Milliardär John Dupont, auf Französisch ausgesprochen, Amerikaner, gebürtig französischer Abstammung. Seine Vorfahren waren Hugenotten und sind vor der Revolution aus Frankreich nach Amerika geflohen. Also so eine alte Familie sind die Duponts. Der John Dupont, im amerikanischen Dupont ausgesprochen, ich sag mal Dupont, ich krieg's irgendwie anders nicht hin, wird geboren im November 38 in Philadelphia, ganz im Osten der USA. Und er beginnt sein Leben in schwerem Reichtum, denn diese Familie, aus der er stammt, besitzt einen ganzen Haufen Unternehmen, unter anderem eins der mächtigsten Chemieunternehmen. Und wenn ich nicht komplett falsch recherchiert habe, hat das Chemieunternehmen DuPont unter anderem die Teflonpfanne erfunden und solche Dinge.
Ach, das ist so eine geile Erfindung, finde ich, muss ich sagen.
Hatten auch irgendwie noch mit den 3Ms was zu tun, die Post-its erfunden haben und so. Ich bin da jetzt nicht so tief eingestiegen, aber die Familiengeschichte und der Name Dupont ist schon mal ein schweres Erbe, was der Junge qua Geburt mitbekommt. Und zwar insofern, als er jetzt wird man sagen, geht doch eigentlich, finde ich jetzt nicht so schlimm. Wie groß ist denn eigentlich eure Hecke? Er wächst auf einem Grundstück, das 800 Acre Land hat in Newton Square, Pennsylvania. 800 Elka, wisst ihr, wie viel Quadratmeter das sind? Könnt ihr es durchrechnen?
Elka oder
Elka? Acres.
So wie Hektar.
Hektar, okay.
Aber es sind nicht unsere Hektar,
glaube ich. Nein, das sind amerikanische Hektar, sogenannte
Acres. Die sind größer noch?
Kleiner.
Kleiner, okay. Wie groß ist ein Hektar hier in Deutschland, sag mal? Georg, du weißt es.
100 Meter, glaube ich.
Bitte? 100 mal 100?
Ab 100 mal 100 Meter, glaube ich.
Ist ein Hektar?
Müsste ich nachgucken.
Also es gibt
Google das.
Ein Acre ist 4046 Quadratmeter.
Genau, und das heißt, wenn ihr es umrechnen würdet, hättet ihr es zu tun mit ungefähr 320 Hektar. Das entspricht, und jetzt kommt der Moderatorenvergleich à la Markus Lanz-Eddy, ich komme da nochmal drauf zurück.
Wie viele Fußballfelder?
4200 Fußballfelder. Ich habe es mal durchgerechnet auf fußballfelder24.de.
Und Entfernung zum Mond brauchen wir noch und wie oft man damit um die Erde fahren
Fläche.
Kann.
Hallo, so. Jochen, das ist eine Fläche. Entfernung zum Mond ist keine Fläche.
Danke, Georg, du rettest mich. Ich schwitze schon wieder kalt.
Ja, wir brauchen das in Saarländern. Wie viele Saarländer sind das?
Also,
sind 11,6 Saarländer. Ich habe es tatsächlich, dieses Saarland wird ja immer gerne mal zum Vergleich herbeigezogen. Das Saarland hat übrigens 2569 Quadratkilometer. Aber was ich jetzt im Vergleich viel spannender fand, war, der wächst auf einem Grundstück, auf einem Anwesen. Das ist 46.251 mal so groß wie meine Wohnung in Berlin. Also das ist die Not, mit der wir es heute zu tun haben, in der dieser Junge aufwächst, und zwar als drittes und allerjüngstes.
Moment mal, aber das ist ja nur du hast ja nur die Wohnung, das ist jetzt nur der Innenbereich. Jetzt tu mal nicht so, als ob der auf so einem riesen Grundstück aufwächst.
Ja, aber Leute,
du hast ja auch einen Garten.
Ich habe ja auch einen Garten und ich weiß schon, wie schlimm es ist, wenn man eine gewisse Grundfläche zur Verfügung hat, die in Schuss zu halten, Leute. Deshalb kann ich das Problem, dass man da Aggressionen kriegt, bei so einer Größe schon nachvollziehen.
Weil du glaubst, dass der kleine Herr Dupont den Garten in Schuss halten muss, die 800 Hektar.
Ja, mit dem Rasenmäher.
Da bist du aber, wie viel Sprit brauchst du dafür, um 800 Hektar Rasen zu mähen? Das ist die Aufgabe fürs nächste Mal.
Okay, alles klar.
Ausrechnen. Genau. Aber es ist ja nicht alles Rasen. Da ist ja auch ein Wäldchen mit Hirschen und so haben die da drin, ne?
Die haben ganz tolle Sachen auf diesem Grundstück. Die haben tatsächlich Waldbestände. Da stehen, das ist riesengroß. Da kannst du eine Kleinstadt drauf aufbauen sozusagen. Oder zumindest das, was wir ein Dorf nennen würden. Er wächst jedenfalls dort auf.
Ich glaube, unser Dorf ist ungefähr so groß wie die Fläche bei denen. Warte mal, ich muss sagen, ich glaube, unser Dorf ist ungefähr doppelt so groß wie die Fläche, aber so um die Größenordnung zu geben. Und hier wohnen 12.000 Leute.
Ja, diese Dupont-Familie, um die es heute auch noch gehen wird, die ist übrigens nicht nur bekannt für ihren extremen Reichtum und dieses riesengroße Anwesen, das später der John Dupont auch als seinen Staat bezeichnen wird, was ungefähr schon mal ahnen lässt, in welchen Dimensionen er so für seine eigene Person auch denkt, als Staatsoberhaupt seines Anwesens. Die Familie ist vor allen Dingen auch dafür bekannt, dass sie aus allen möglichen Schwierigkeiten sehr easy mit der Hilfe von Geld rauskommt und das tradiert über viele, viele.
Das ist ja ungewöhnlich bei reichen Leuten,
sehr
dass
ungewöhnlich
sie mit Geld aus Sachen rauskommen.
Ja, also hätte ich Geld, wüsste auch ganz genau, wenn ich Schwierigkeiten hätte, würde ich sagen, ich bin zwar reich, aber ich löse das jetzt hier mal ehrlich und gerade, ne, ihr doch auch. Mhm. Naja, es gibt in dieser Familie tatsächlich eine lange Geschichte, da könnte man mal recherchieren, verschiedener Skandale und krimineller Aktivitäten. In der Familie gibt es auch eine interessante Häufung von Exzentrikern und narzisstischen Persönlichkeiten. Und der kleine John wächst auf ab dem dritten Lebensjahr ohne seinen Vater, nur mit seiner Mutter auf diesem Riesenanwesen und zwar relativ isoliert. Und zwar
so was hat Vater gemacht?
Hat sich verabschiedet. Der hatte schon zwei viel ältere erwachsene Geschwister. Mit dem hatte der kleine John, mit denen hatte der auch nicht so viel zu tun. Also der war alleine mit Mama. Den Vater gab es noch im Hintergrund, aber zu dem gab es sehr, sehr wenig Kontakt und demzufolge auch wenig Informationen. Also allein mit seiner Mutter, auch in einer relativ engen Bindung mit seiner Mutter, wuchs John auf und vor allen Dingen ohne Gleichaltrige und ohne Kontakt zu anderen Kindern. So könnte man sagen, würde man heute vielleicht von Wohlstandsverwahrlosung sprechen und Kontaktarmut. Der war relativ früh dann auch ein Eigenbrötler. Seine Mutter war eine wahnsinnig gute Sportlerin, die war eine gute Reitsportlerin und zog sich auch viel Aufmerksamkeit über verschiedenste Pokale, die sie in Wettbewerben gewann, zu. Die hat auch irgendwie gemerkt, der ist ziemlich alleine, ihr Sohn, und hat dann dafür gesorgt, dem Sohn ihres Chauffeurs Geld zu geben. Der war gleichaltrig und hat gesagt, ich gebe dir hier mal Geld, tu mal bitte so, als wärst du der Freund von meinem Jungen. Damit er das Gefühl hat, er hat einen Freund. Also so ungefähr stellen wir uns das mal vor. Im Aufwachsen kann man sich schwierig vorstellen, Kinder brauchen Kinder. Das hatte der jetzt deutlich nicht. Der hatte insgesamt auch nicht so super viel Glück innerhalb dieses absolut alles ist möglich Lebens in diesem, ja, Georg, ich bedanke mich übrigens erstmal bei dir. Du hast gesagt, lass uns mal Dupont machen. Ein Fundstück vom Allerfeinsten, denn da ging es schon ziemlich gut zur Sache recht früh. Was ich am allerinteressantesten gefunden habe, dass auch im Anfang war, dass auch hier wieder ein verlorener Hoden eine Rolle spielt. Irgendwie kommen immer Hoden vor. Ich möchte es mal gerne umgehen, aber...
Moment, haben wir schon Fälle mit verlorenen Hoden gehabt?
Ja, also wir hatten zumindest Hodenlose zum Teil. Das war zum einen der in Bozen, der Killer hatte nur einen Hoden. Und dann war, ich glaube, Mark David Chapman hatte auch nur einen Hoden, ne?
Oder? Wir haben eine extreme Häufung.
Mhm. Da muss es, also wenn es da irgendeinen Zusammenhang gibt, wir werden den im Laufe der Zeit sicherlich rauskriegen. Er jedenfalls verliert als Jugendlicher seine Hoden bei einem Reitunfall. Ansonsten ist er unglaublich interessiert in Natur, Naturwissenschaften, Ornithologie, Vögel, also alles so mehr oder weniger Dinge, die man gut einsam tun kann. Er interessiert sich wahnsinnig auch für Briefmarken und Muscheln und alles Mögliche.
Es gab ja noch keine Computerspiele, als der groß geworden ist.
Nein, nein. Also sportlich war der Junge auch, da hat seine Mutter dafür gesorgt. Aber eben halt in allen möglichen Sportarten, die man gut einzeln machen kann. Er hat auch relativ früh wohl angefangen, mit seinen Tieren zu reden. Die Mutter hatte ein großes Gestüt. Sein Vater übrigens war auch leidenschaftlicher Pferdezüchter gewesen, bevor er die Familie verlassen hat. Und Pferde weiß man ja auch ungefähr, ne, in was für geldlichen Dimensionen man da unterwegs ist, wenn man gute Turnierpferde hat. Ja, also 1957, da ist er 27 Jahre alt, fängt er an, Biologie in Miami zu studieren, kriegt seinen Bachelor 1965, relativ spät mit 27 Jahren, da er auch nicht so wirklich gut ist im Studium. Was er aber parallel schon mal tut, ist, er gründet das heute noch bestehende Delaware Museum of Natural History. Also ein riesen Naturwissenschaftsmuseum mit großen Sammlungen von naturwissenschaftlich interessanten Exponaten von Muscheln über Meerestiere, über Vögel, über ornithologischen Kram und so weiter. 1973 macht er seinen Doktor in Naturwissenschaften an der Villanova University. Und fängt dann parallel an, ganz, ganz teure Briefmarken zu kaufen und kauft tatsächlich 1980 die damals teuerste und seltenste Briefmarke der Welt.
Ja, das ist doch, warte, nicht, nee, das machen wir ein Rätsel draus. Das ist nämlich die grüne Nymphomanin, nein, wie heißt die nochmal? Die grüne
Nymphomanin heißt das, richtig.
Nein, die rosarote, Leute, das ist doch eine ganz bekannte Marke.
Meinst du die blaue Mauritius?
Genau die.
Nee, die ist es, glaube ich, tatsächlich nicht. Irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, ich finde es gerade nicht. Aber diese Briefmarke.
Claudia Roth oder was?
Alter Vater, ey.
Die grüne Nymphomane. Eddie. Kleiner politischer Witz. Was ja, denn?
Kann man doch auch machen.
Genau. Kann man?
Okay, hier.
Ja. Fakt ist, diese Briefmarke, die er da kauft, deren Namen wir uns gerade ausdenken müssen, ist $930,000 wert, die er steigerte auf einer Auktion.
Das ist nicht teuer.
Moment,
das geht im Vergleich zu einem Flugzeug.
Moment, früher war es nicht 930. Ich sage euch, wer heute noch Briefmarken hat, der ist am Arsch. Keiner will mehr Briefmarken haben, keiner kauft mehr Briefmarken. Ist genauso wie Münzen. Das Geschäft ist tot. Ich bin ehemaliger Numismatiker. mit hier
fünf Münzsammler, ne?
Münzsammler mit Prägeglanz und so. Habe ich ganz viele Dinger gekauft.
Ja, den sieht man dir an, den Prägeglanz.
Ohne Scheiß. Ich habe noch ganz viele. Es ist nichts mehr wert. Es ist ganz schlimm. Okay, mach weiter. Entschuldigung, Alice.
British Guiana 1 Cent. Und die ist kürzlich verkauft worden für 9,5 Millionen. Also ist doch noch ein Preis gestiegen.
Es geht, man findet im Netz ja relativ viel über Dupont und auch viel so Gerüchte. Es geht das Gerücht, dass er sich beschwert haben soll, dass man die nicht mehr anlecken kann und die nicht mehr klebt. Ich halte das für einen nicht so schlechten Witz in dem Zusammenhang, mal kurz an einer Million rumzulecken und zu sagen, die funktioniert nicht, ich will eine neue. Das habe ich mir ein bisschen lustig vorgestellt. Naja, was aber auf jeden Fall diesem Jungen liegt, im Gegensatz zu Sozialkontakten, die kriegt er nicht so gut hin. Und im Gegensatz zu sozialer Interaktion und Kompetenzen im Umgang mit seinen Mitmenschen ist auf jeden Fall Finanzmanagement. Also davon versteht er was und mit Geld kann er umgehen. Und das setzt er auch, so wie es die Familientradition schon immer offenbar gewesen ist, das setzt er auch ein, sein Geld. 1983 heiratet er. Und da geht es los, dass wir merken, oh, jetzt geht's so in so eine engeren Bindung und er beginnt komische Sachen zu machen. Er heiratet eine Therapeutin, ob es seine war, ist nicht so ganz klar, aber sie ist Therapeutin und heißt Gail Wenk. Und diese Ehe wird nach wenigen Monaten bereits wieder geschieden, weil er vermutet und auch das immer wieder äußert, sie sei eine russische Spionin. Also Zeugenaussagen zufolge wird berichtet, er bedroht sie. Und zwar auf vielerlei Arten und Weisen. Immer dann, wenn er misstrauisch wird, ob sie ihm nicht doch übel will. Also er versucht viele Dinge. Er versucht sie zu erstechen. Er würgt sie. Dann schubst er sie mal aus einem fahrenden Auto. Oder ne, bei einem Kaminabend stößt er sie in einen offenen Kamin. Das sind jetzt alles nicht so nette Dinge, wo man sagt, Mensch, das ist aber ein Garant für eine gelingende Ehe, funktioniert nicht. Ne? Die Ehe hält nicht lange, bleibt kinderlos, was jetzt bei einem Hodenlosen auch nicht so ganz ungewöhnlich ist, und wird geschieden. Also diese Ehe funktioniert nicht. Zu dem Zeitpunkt lebt seine Mutter noch. Das heißt, er hat noch eine Bezugsperson. Therapeuten sagen später, Dupont habe den Satz, bis dass der Tod uns scheidet, nach eigenen Aussagen als Challenge aufgefasst und Herausforderung. Und das sei so ein Merkmal seines Wesens, dass er ziemlich gerne in Wettbewerbe geht, dass er ziemlich gerne überall Erster ist, am liebsten selbst. Oder dass er Menschen unterstützt, irgendwo Erster zu werden und besonders gut zu sein, zumal er rasant Sport interessiert ist. Er hat auch selbst versucht, eine Sportlerkarriere hinzulegen, was wegen mangelnden Talents und fehlender Leistung nicht so gut geklappt hat. Er wollte zum Beispiel Profischwimmer werden und wollte das auch olympisch machen. Also auch da hatte er sehr überzogene Vorstellungen von dem, was er so leisten kann. Und wenn man mal Bilder von ihm sieht oder ihn bewegt im Film sieht, dann ist es schon eine Figur, wo man denkt, nein, Leistungssportler sieht anders aus. Zwar ist er recht groß, zwar ist er recht schlank und drahtig, also eher so ein Typ, Jochen. Langer, schmaler, ne, Georg, du hast ihn auch gesehen. Ja. So ein Marathonikenkörper, sehr lange Beine. Hat der, jetzt war natürlich die Mode in den 80ern auch mit diesen Turnhöschen so ein bisschen geschickt, dass man irgendwie sehr lange Beine haben konnte. Relativ gedrungenen Oberkörper und den Kopf hat er immer so ein bisschen vogelig nach vorne. So ganz seltsam. Also, Gesundheit. Gesundheit, Etienne.
Entschuldigung.
Das ist aber formvollendet genießt. Das kann ich ja gerade auf der Kamera sehen. Ich bin total beeindruckt. Etienne hat in 0,nix sein T-Shirt über seine Nase gezogen und da richtig reingenießt. Gesundheit. Statur erinnerte mich so ein bisschen, Georg, weiß nicht, wie es dir ging, mich erinnerte die so ein bisschen an diesen Mr. Burns aus Simpsons, ne? Also dieses vogelig vorgeschobene Kinn. Man kriegt nicht so gleich den Gedanken, das ist ein Mega-Sportler, also das passt schon, dass das
aber ich dann. Glaub, Das sind halt auch schon Fotos oder Bilder von ihm, wo er halt schon ein bisschen älter ist, ne? Ja. Also schon jenseits der 50. Also wer weiß, wie er mit 25 oder 30 so ausgesehen hat.
Also da habe ich Bilder gesehen, da deutet sich das an, ne? Wenn man den kennt, wenn er älter ist. In Vorbereitung unter anderem auf diesen Podcast habe ich eine Netflix-Dokumentation gesehen von 2016. Die heißt Team Foxcatcher. Ja. Und Team Foxcatcher kann ich euch extrem ans Herz legen. Ist eine tolle Doku zu ihm mit ganz vielen Leuten, die ihn kannten. Die ist toll gemacht. Und sagt euch Foxcatcher was in Sachen Kino von ein paar Jahren vorher? Da gibt es nämlich einen ganz berühmten Film.
Ringerfilm mit Channing Tatum und Steve Carell.
Ja. Steve Carell da in der Rolle als John Dupont. Der Film wurde insofern kritisiert, als er nicht besonders nah an den realen Ereignissen war. Hochgelobt hingegen wurde dann die Dokumentation, die damit einigem aufgeräumt hat, was in dem, ich glaube sogar Oscar-nominiert oder Oscar-preistragenden Film mit Steve Carell fälschlich wiedergegeben wurde. Also in diesem Film, da geht es genau um Ringer und Eddie, da sind wir voll in deinem Thema. Also heute können nochmal alle Wrestling-Moves rauskommen Richtung wem auch immer. Ringen ist zu der Zeit kein Sport, der besonders hoch angesehen ist. Also das ist eher so ein bisschen Unterwelt. In den USA kann man damit in der Zeit kein gutes Geld verdienen. Es ist zwar olympisch, aber kaum jemand kann sich leisten, dort in den Leistungssport zu gehen, weil er das privat finanzieren müsste. Es gibt keine großen Clubs, die da unterstützen. Es hat kein besonders großes Ansehen. Parallel befinden wir uns in den 80er Jahren im Kalten Krieg. Das heißt, der Erzfeind der USA ist die Sowjetunion. Und die haben ganz besonders gute Ringer in der Phase. Zwar ist die UdSSR zu dem Zeitpunkt erst in den 50er Jahren mit dem Ringersport eingestiegen. Da die aber ihre Ringer komplett bezahlen und durchfinanzieren, dopen. Wahrscheinlich auch das ein oder andere Medikament bereithalten, damit die super gut ringen können, sind die permanent Erste bei den Weltmeisterschaften, bei den Olympischen Spielen etc. Das wurmt natürlich die Ringerszene in den USA ziemlich. Und nachdem nun Dupont erfolglos oder weniger erfolgreich, muss man eher sagen, versucht hat, Schwimmer und Leichtathleten zu unterstützen, übrigens auch auf seinem Grundstück dort Trainingseinheiten eingerichtet hat, etc. für Menschen, die Sport treiben wollen, extrem viel Fördergelder verteilt an Universitäten, dort abgelehnt wird, teilweise weil er sich schon schlecht verhält und auch seine Sportler sich schlecht verhalten auf seine Anregung hin, macht er das jetzt ganz privat und gründet auf seinem Grundstück ein Ringercamp, eine Ausbildungsstätte und lässt alle, die gut ringen können und in den USA schon Erfolge gefeiert haben, lässt er auf seinem Grundstück wohnen. Und zwar jeweils in eigenen Häusern. Die kriegen freie Kost und Logis plus perfekte Trainingsmöglichkeiten. Da wird jeden Tag mit tollen Trainern, tollen Coaches trainiert. Das heißt, erstmals können diese Ringer mit Hilfe all diesen Familienbesitzes und des Geldes plus der Einsamkeit dieses Mannes, der sich diese Ringer, das sind 81 zu Hochzeiten, die dort auf seinem Grundstück unterwegs sind und leben und wohnen, arbeiten, ringen und mit ihm sind, der lässt sich das richtig so als Familienersatz, muss man fast sagen, lässt er die da wohnen und baut ganz enge Bindungen zu denen auf.
Können wir mal ganz kurz über diese Sportart ringen? Ich will nur mal einen kurzen Einwurf an die Kollegen hier. Das ist ja für mich so ein Sport, wo ich sage so, ja, der hat voll die Tradition, das ist bestimmt ein geiler Sport, aber wenn ich das selber ausüben müsste, ne, mich an so geschmeidige Körper anschmiegen und ganz tief ein, das ist schon, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Das ist
Kontaktsport, ne?
Ja, das ist aber so richtig. Ich ziehe meinen Hut vor den Ringern. Also,
das wäre dir unangenehm, weil du nicht so eng an jemand anderen
rangehst. Nee, also das wäre unangenehm, ja, vor allen Dingen für den anderen, glaube ich. wenn ich so einen Körper so umarme und dann so.
Ist ja auch hier nicht besonders groß, ne? Also in den USA ist, glaube ich, am College und in der Highschool ist Ringen noch ziemlich groß. aber dann halt im Profibereich gar nicht, oder das gibt es ja eigentlich nicht wirklich im Profibereich, ne? Wenn, dann wird ja Wrestling daraus später, also
eine Show Ring Wrestling. Ist olympische
Disziplin, ja, meine und es gibt auch Ring Bundesliga und da gibt es auch ganz, ganz viele Zuschauer. Aber das heißt,
dass es groß ist, also dass es da irgendwie, ne, dass da auch Geld zu verdienen gibt oder ja, so.
Das, ach so, meinst du das? Nee, das ist wahrscheinlich sowieso mit den, ich meine, du kannst Geld verdienen, kannst du logischerweise mit Fußball, aber dann halt auch auf Profi-Ebene. Aber sobald du in den Amateursportbereich gehst, kannst du ja, glaube ich, mit Fußball noch ein bisschen was verdienen und dann wird es auch schon, dann wird es auch schon eng in Deutschland, glaube ich. Hm. Ne? Was du mit was? Kannst du im Amateurbereich mit Handball Geld verdienen? Glaube ich nicht.
Doch, bisschen. Ich habe damals ja in der Oberliga gespielt, liebe Freunde.
Ist das wahr?
Und da habe ich mein Studium finanziert mit tatsächlich, ja. Das war damals vierte Klasse. Hm?
Wie viel hast du da gekriegt?
700 Mark im Monat.
Oh, das ist viel Geld in dem Alter.
Das ist eine Menge, ne? Vor
allem für Handball.
Ja, für eine vierte Klasse, das war schon, ja, war schon gut.
Aber im Handball, Jochen, bist du doch auch im Kontakt. Was hast denn du für eine Position gespielt?
Ja, aber da musst du...
Nicht so wie Jochen spielt, nicht.
Abwehr, Mitte und Kreisläufer. Gut, Kreisläufer. Aber da hast du ein Trikot an. Also ein richtiges, richtiges Trikot. Und ja, das aber
Regen machst du auch nicht nackt.
Ja, aber du hast ja so einen nippelfreien Badeanzug an beim Regen. Ja,
das ist halt Fahrradhosenanzug.
Es ist echt nicht so ästhetisch, so ein bisschen wie dieser Borat, ne?
Also, genau, das ist so ein bisschen oder? Ein Borat-Anzug in etwas so mehr.
Und du sitzt halt häufig auch mit deinem Hinterteil auf dem Gesicht des anderen. Also
ja, sehr häufig, das ist ja ein ganz besonderer Move. Du versuchst ja
den Gegner auf dem Boden zu pinnen, Kraft deines Körpergewichts und musst dann da ja auch immer drehen und rotieren und über ihm bleiben und so.
Und
aber als jemand, der ja lange Judo gemacht hat, was ja ein paar Parallelen hat, was den Bodenkampf angeht, da denkst du ja in dem Moment nicht dran. Das ist ja einfach nur wenn der Bully der Schule sich auf dich setzt, dann denkst du ja auch nicht, also dann denkst du ja auch nur, ich will da Überlebensinstinkt, ne? Ich will da einfach nur raus, ich will den atmen. Von mir weg. Ich will atmen und ich will den wegschubsen. Ja. Das ist der einzige Gedanke, den du hast. Du denkst da nicht, das ist ja Schweiß oder sonst irgendwas, sondern ich weiß nicht, wie ich es erkläre.
Ja, trotzdem, wenn das so Sportarten sind, wo ich regelmäßig die Klöten von irgendwem im Gesicht hängen habe, das wird mich schon irritieren.
Gewöhnt man sich dran.
Aber muss ja nicht Sport sein, kann ja auch Hobby sein.
Generell, du kannst das auch üben, die Gewöhnung da dran zu Hause. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die beim Ringen Suspensorium tragen. Da bin ich mir
nicht
sicher.
Ich habe aber früher, als ich im Tor war, habe ich eins
getragen. Bist du dir da so sicher?
Ja, natürlich. Im Ringen musst du doch kein Suspensorium tragen. Das geht doch gar nicht. Also vor allen Dingen, egal. Es gibt ja aber auch unterschiedliche Ringe, also es gibt ja sowieso grundsätzlich unterschiedliche Behaarung bei Männern, ne? Und wenn ich es gibt dann ja also auch wirklich. Also
es wird ein Suspensorium getragen, ich habe es gerade mal nachgeguckt.
Beim Ringen.
Beim Ringen, verpflichtend.
Was?
Danke, Eddie.
Ja, gut.
Echt?
Ich war mir eigentlich in dem Moment sicher, wo Jochen so vehement das ausgeschlossen hat, war ich mir eigentlich sicher, dass es so ist.
Beim Ringen wird ein Suspensorium getragen? Also so ein Sackschutz?
Da steht in Klammern, damit Jochen sich nicht so ekeln muss.
Stimmt's? Ja, wenn die aufeinander rumkrabbeln oder so, was meinst du, wie das wehtut, wenn einer mit einem Knie in dein Gemächt krabbelt? Dann ist der Kampf ja sofort zu Ende.
Oder einfach draufknien.
Aber das ist Aufstehen. Doch gut, die werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit besser gewesen sein als mein Suspensorium in den 90er Jahren. Aber das ist doch unbequem beim Kämpfen, oder?
Okay, aber wenn jemand auf deinen Klöten kniet, ist das unbequemer.
Ist auch unbequem.
Jetzt sind wir aber wieder ganz schön untenrum unterwegs.
Okay, Jungs, Entschuldigung, Eddie, das ist Entschuldigung.
Wichtig,
Entschuldigung.
Das stimmt, das ist total wichtig.
Wichtig. Mein letzter Hinweis noch, ich möchte vor allem nicht gegen jemanden kämpfen, der so eine mega Brust- und Arm- und Beinbehaarung
Rückenbehaarung. Rücken ist ganz, ganz
darf man sich an den Haaren am Rücken eigentlich festhalten und den zum Wurf
benutzen? Cremen die sich nicht so ein oder ölen die sich nicht so ein, dass sie schwerer zu greifen sind?
Findest du eingeölte Rückenhaare angenehmer?
Jetzt ist obenrum aber auch gerade eklig. Ne? Wollen wir wieder untenrum?
Ja, lass einfach. Danke.
Wenn du dann keine Ahnung, aufstehst danach und hast überall kleben die Haare des anderen so mit dem Öl an dir dran.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Ringer jetzt aufstehen, ausmachen. Aber ihr schreibt uns einfach und erklärt uns euren Sport.
Also ich war aber
möglicherweise rasiert man sich ja auch, damit der andere sich nicht im Rückenfell festgreifen kann.
So ein Drei-Tage-Rücken, meinst du?
Also die, die in dem Film, in der Doku vorkamen, Georg, die hatten sich nicht rasiert. Aber so gar kein bisschen. Die
Bulgaren, meinst du?
Der eine Bulgare, der war total glatt, glaube ich, von Natur aus. Der war klitzeklein, so ein auch mega Weltmeister, klitzekleiner Typ, wo man denkt, den würde ich so in einer Kneipe provozieren, so klein war der. Ne? Und ich bin ein sehr friedliebender Mensch. Aber der hat da Leute auf Matte gelegt, einfach mit dem richtigen Hebel und mal eben so hochgehoben, ein Kraftpaket. Unglaublich. Ja. Was ist dir da auch aufgefallen, der Typ?
Ja, also der ist mir vor allen Dingen, ja, kommen wir später noch zu, warum der mir aufgefallen ist, aber ja.
Ja, also wäre sowieso nochmal einen ganz interessanten Blick auf diese Ringer zu werfen. Einer der Ringer, der übrigens dort dann auch einzieht und so wie die anderen Ringer, die dort leben, trainieren und so weiter, die gründen da Familie. Das heißt, die ziehen in diese Häuser, die haben ihre Frauen, die haben Kinder. Teilweise sind sie auch solo, aber da sind tatsächlich, das ist wie so eine große Neverland Ranch für Ringer. Ja? Also da ist alles irgendwie möglich. Die sind befreundet untereinander, die Kinder wachsen miteinander auf. Also da passiert plötzlich so alles in diesen 80er Jahren, was in der Kindheit von Dupont deutlich nicht stattgefunden hat. Und das ist schon insofern besonders spannend, weil er sich am allerbesten anfreundet mit dem sehr, sehr auch zu der Zeit schon berühmten Ringer David Dave Schulz. Der ist schon Olympiasieger und Weltmeister im Ringen. Und seine Frau beschreibt ihn später nochmal so, die sagt, er war eigentlich so der Hippie unter den Ringern. Das war ein total, wenn er nicht auf der Matte war und gekämpft hat wie der Teufel, dann war das ein total friedliebender Typ, der hawaiianische Lieder für seine Kinder gesungen hat und unfassbar liebevoller, sehr, sehr verständnisvoller, sehr zugewandter, empathischer Typ. Mit dem freundet er sich ganz besonders an. Und jetzt nimmt das da Fahrt auf, auch die Erfolge kommen dazu, dieses Geld zahlt sich aus, diese Trainingseinheiten zahlen sich aus. Die Situation ist also, alle Ringer sind mit ihren Familien ständig um Dupont drumherum und Dupont selber ringt auch mit. Und sie lassen ihn glauben, weil er ja auch nun alles finanziert, all diese Reisen, die Häuser, die Schulbildung der Kinder, die Versorgung auf dem Gelände, die kriegen ein Gehalt, die kriegen Autos, die können reisen, ne? Die können mal eben in irgendwelchen Jets von hier nach da reisen. Der Dave Schulz, dieser sehr berühmte Ringer zum Beispiel, der tritt dann an in Russland und erreicht auch den ersten Platz bei den Olympischen Spielen vor dem russischen Konkurrenten, was so auch Ziel von Dupont unter anderem gewesen ist. Der zum Beispiel ist so drauf, der sagt, ich lerne mal kurz Russisch vorher. Schafft sich ganz viel Russisch drauf, um zu hören, was die Trainer reden, die sehr, sehr gut sind in Russland, um da nochmal einfach mehr aufzubauen. Ja, und die Ringer, die versorgen diesen vogeligen, kauzigen, immer sich bizarrer verhaltenden John Dupont mit Freundlichkeit und Freundschaft. Das heißt, die lassen den mitringen, die lassen den gewinnen. Der tritt selber an auf so Fantasie-Events, wo Menschen dafür bezahlt werden, dass er im Ringen gewinnt. Der kann überhaupt nicht gut ringen. Aber die lassen den glauben, dass er der Allergrößte ist und tun das natürlich auch aus gutem Grund, nämlich sind ja durch ihn auch durchfinanziert. Es wird aber auch immer wieder gesagt, die mochten den auch. Also es war wohl auch immer noch mal eine Spur Mitleid dabei. Die Familie von Dave Schulz hat die Weihnachtsfeste in dem Haupthaus des John Dupont verbracht. Der hat dann bei großen Weihnachtsessen dafür gesorgt, dass die Kinder Kinderstühle haben, sich liebevoll gekümmert. Da wurde dann groß beschert und gegessen. Also das hatte schon sehr, sehr, sehr familiären Charakter.
Sag mal, Alice, hast du rausfinden können, ob diese Fantasiewettbewerbe, ob er davon wusste, dass seine Gegner bezahlt wurden fürs Verlieren, der Dupont?
Das habe ich nicht rausbekommen. Es ist allerdings wohl so, wie sich später herausstellt, dass das relativ egal war, ob das gewusst hat oder nicht, weil der Sachen einfach in Wahn verarbeitet hat zunehmend und auch selber von sich Sachen später geglaubt hat, die so unmöglich sind, dass er sicherlich auch geglaubt hat, er hat das alles gewonnen. Aber ich habe keinen Beleg. Das ist ein super Einwand, eine super Frage, Georg. Ich habe das auch nicht gefunden. Jetzt wissen wir, dass der schon immer sehr limitiert war in seinen Sozialkompetenzen.
Das finde ich sehr schön ausgedrückt. Er war sehr limitiert in seinen Sozialkompetenzen.
So, schön. Wird nun irgendwie immer komischer. Die Mutter stirbt 1988, als er 50 Jahre alt ist und damit eine seiner wichtigsten Bezugspersonen, die auch ihm immer das Gefühl gegeben hat, dass er der Größte ist. Und jetzt wird es zunehmend schlimmer. Sein Verhalten wird zunehmend bizarrer. Und die Ringer-Familie um ihn herum, diese 81 Leute mit ihren Familien und ihren Kindern und die ihn da gewinnen lassen und ihm sagen, Mensch, ne, du trainier uns mal, du kannst uns noch richtig was beibringen. Stimmt natürlich nicht, ne, der fällt da eher störend auf im Training. Aber die versuchen ihn bei Laune zu halten. Die versuchen ihn froh zu machen, ihn zu bestätigen und ihn stabil zu halten. Das wiederum leuchtet ein, da ihre Existenz von Dupont abhängen. Sie kriegen halt dieses Gehalt, dieses freie Wohnen, können erstklassig trainieren. Und darüber hinaus, und das ist für Spitzensportler ein ganz wichtiger Aspekt, haben sie das Gefühl, diesem US-Ringersport zu mehr Ansehen zu verhelfen, nachdem der eben nicht so ein wohlgelittener Sport war. Also Dupont verhält sich zunehmend auch paranoid. Das wird jetzt immer deutlicher. Georg, du hast eben gesprochen von diesem Waldgrundstück. Das ist in der Doku wunderschön gezeigt. Die Eingangsszene in dieser Doku ist übrigens, wie die Frau von dem Dave Schulz auf das verlassene Gelände geht und ihr altes Haus anguckt. Da kriegt man so eine Idee von der Dimension. Das ist eine Riesenauffahrt. Und dann geht das in Wälder, Jagden, seine Jagden sind legendär, zu denen hat man extrem schlecht Zugang, denn die Jagdaufseher, das sind die örtlichen Polizisten. Und die örtlichen Polizisten sind auch die, die mitjagen dürfen. Die haben das Privileg. Plus, die örtlichen Polizisten haben auch Schießstände auf seinem Gelände und können dort trainieren. Der schmiert die Polizei auch ordentlich. Da ist von Spenden die Rede und von Unterstützung der Polizei. Also wir haben es tatsächlich, Georg, du hast es eben gesagt, mit einer Landschaft zu tun, wo ständig so Rehe rumrennen, da fliegen dauernd Gänse durch die Luft, also unglaublich naturschön und wunderbar. Diese Paranoia-Geschichten, die richten sich auch Richtung Wald bei ihm. Das heißt, er erzählt immer häufiger Menschen um ihn herum, also auch seinen Angestellten und seinen Ringerfreunden in Anführungsstrichen. Er filmt den Wald und sagt, hast du auch gesehen, da bewegt sich was. Und da hat sich aber nie was bewegt. Oder hast du auch gesehen, dass da ein Wesen läuft? Und da ist aber nie ein Wesen gelaufen. Also er glaubt beispielsweise, Bäume können sich entwurzeln und wandern durch die Gegend. Und er hätte das gesehen.
Hat er auch Hasen gesehen, die so groß sind wie ein Rehkitz?
Nee, das aber er hat Rehkitze gesehen, von denen er glaubt, die sind maschinell betrieben.
Ah, okay. Oh Gott.
Und als Teil einer, also da hat er jetzt nicht gesehen. Hat er vielleicht gesehen, weiß ich nicht, Jochen, der hat eine ganze Menge gesehen.
Ja, weil
also,
ich nämlich hier eine Pferdekoppel vor der Tür habe und da habe ich einen Riesenhasen gesehen und ich traute meinen Augen nicht. Das passt ja ganz gut zum Thema. Wenn der die Löffel ausgestellt hat, dann war der so groß wie ein kleines Rehkitz. Ungelogen. Das war ein Riesen. Habt ihr schon mal große Hasen gesehen? Das Dreifache davon. Ich bin reingegangen in Sicherheit. Wahnsinn.
Aber du hast doch einen neuen Grill.
Der ist zu klein für diesen Riesenhasen. Aber ja. Mechanische Rehkitze finde ich auch eine super Idee.
Ja, also er macht 1000 bizarre Sachen. Zum Beispiel lässt er alle Laufbänder aus allen Gebäuden und die könnt ihr euch vorstellen, ne, da sind ganz viele Sportler, die haben diese Laufbänder, diese Dinger, auf denen man halt irgendwie laufen kann. Ich kenne sowas nur vom Sehen, auf sowas bewege ich mich nicht oder ich stelle mich einmal drauf und falle schrecklich hin und lasse es dann wieder. Aber die lässt er zum Beispiel aus allen Gebäuden entfernen und gestattet die nicht mehr als Trainingsgeräte, weder privat noch in den Trainingsgebäuden, da er glaubt, die würden ihn rückwärts durch die Zeit transportieren.
Naheliegend, ja.
Ja.
Die sind voll ausverkauft im Moment übrigens, ne? Seit Corona, du kriegst die Dinger kaum noch, sind schweineteuer, lange Lieferzeiten und ein sehr gutes Geschäft für die Herstellerfirmen. Nur so am Rande mal gerade. Es ist wirklich, weil alle kaufen sich diese Laufbänder.
Aber benutzt man die denn dann auch, wenn man die hat?
Das weiß ich nicht, aber sie kaufen die alle. Habt ihr die auch schon gekauft, Leute?
Nee, Laufbänder?
Ich habe mal zusätzlich die Zeit zu reisen, wenn ich mich da drauf stelle.
Zu Recht, Georg.
Zu Recht.
Ich habe neulich so einen Link meiner Frau geschickt und gesagt, guck mal. Mhm. Und dachte eigentlich, dass sie das begrüßt und sagt, wow, endlich macht da mal was. Aber der Kommentar war, bist du bescheuert? Dann steht das hier rum, du nutzt es einmal und wir haben dieses Riesenteil. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich würde es benutzen. Ich traue mir zu, da richtig
jeden Tag. Ich dachte, du hättest dir jetzt geschrieben, das wäre eher für dich. Und dann war der Hausfrieden, in der Haussegen schief. Ach so.
Ich liebe euch mit dem Rudergerät. Ja.
Also, ich auch. Das ist cool. Da gibt es auch richtig schöne, die auch wie so ein Möbel sind. Die sind aber schweineteuer mit diesen diese Holzdecken.
1.300 Euro, ja, aber die sind sehr. Dann teilen wir uns eins, Eddie.
Ja, solange es bei dir in der Wohnung steht, ist mir egal. Ich komme dann immer zum Sport machen zu dir.
Also Eddie, schönen Gruß an deine Frau. Ich hatte mal in der festen Überzeugung, ich benutze das dann, mir so einen Crosstrainer gekauft, auch so ein richtig teures Ding, der alles gemessen hat und so. 13 Jahre stand der im Weg rum. Was der richtig gut konnte, war einstauben. Und ich habe da viel Klamotten drauf getrocknet, wenn der Wäscheständer voll war. Und das Allersportlichste, was ich nach 13 Jahren damit gemacht habe, war, den in den Keller zu tragen.
Aber mit einem Laufband, vielleicht kannst du da auch besser Wäsche drauf trocknen, wegen dem Fahrtwind.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich in der Zeit rückwärts reise, dann ist die ja wieder trocken, die Wäsche.
Stimmt.
Ja, jeden Tag. Noch lacht ihr, aber plötzlich habe ich Muskeln und wer lacht dann?
Vom Rudertrainer oder was wolltest du noch? Laufband?
Ja, vom Laufen, vom Rudern, vom Wrestling.
Ich glaube, Muskeln sind gar nicht mehr so angesagt. Macht es nicht, Eddie.
Ja.
Ich weiß nicht.
Das sage ich mir auch immer, ne?
Besser als so eine Fettschürze, die ich mit mir rumtrage.
Hahaha. Ha,
ha. Jochen, wir haben Fettschürze gesagt. Also, niemand hat von dir geredet.
Okay. Aber es ist lustig, dass ich direkt angesprochen fühle.
Ja. Naja, also die Paranoia, die verstärkt sich noch in andere interessante Richtungen. Er glaubt zum Beispiel auch, dass sich auf seinem Grundbesitz Disney-Figuren verstecken.
Er glaubt das nicht.
Er glaubt das nicht. Diese Fluggänse, die über seinem Haus kreisen und auch auf dem Grundstück, möchte man kaum sagen, auf seinem Land hin und her laufen, von denen glaubt er, dass die schwarze Magie gegen ihn richten. Und deshalb schießt er auch regelmäßig auf die. Also nicht nur, wenn er jagen geht, sondern er gewöhnt sich dann im Laufe der Jahre auch an, in diesen prekären Jahren zwischen 88 und 95, wo sich sein Verhalten steigert, gewöhnt er sich an, ständig Schusswaffen bei sich zu tragen, weil er könnte ja immer auf so eine Gans treffen, die schwarze Magie gegen ihn richten will. Also er schießt da auch fröhlich in der Gegend rum. Er hat übrigens auch ein Faible für eine Form des Jagens, die in Amerika zu der Zeit schon lange verboten ist, nämlich aus dem fahrenden Wagen heraus auf Tiere zu schießen. Das ist nicht gestattet im amerikanischen Jagdgesetz und er tut es dennoch und er fängt eigentlich auch an, so seine eigenen Regeln auf seinem Grundstück aufzustellen und sich an viele Regeln, die so allgemein gelten, gar nicht mehr zu halten. Also auch was Umgang mit diesen Trainingsgeschichten angeht. Es gibt keine übergeordnete Instanz, die ihn kontrolliert. Irgendwann berichtet er auch, es gäbe unterirdische Tunnel rund um sein Haupthaus und unter seinem Haupthaus, in das Ringer, durch die Ringer rein und raus gehen oder andere Leute, die dann plötzlich in sein Haus gehen und wieder raus. Also dieses unterirdische Tunnelsystem beschäftigt ihn unheimlich, weil die Leute, von denen er glaubt, die da rein und raus gehen, ja nicht gesehen werden. Er sammelt, wie gesagt, dann Waffen, trägt die mit sich rum. Zweimal fährt er übrigens eine nagelneue, jeweils Lincoln-Limousine in einen See auf seinem Grundstück. Mit teilweise Gästen drin, brettert volle Lotte in diesen See und lässt da seinen Lincoln für weiß ich nicht wie viele, was kostet so ein Lincoln, ja, mir nicht erkundigt, teures Auto, lässt da dieses Auto untergehen und zwar mit dem Grund, also er behauptet, damit blockiere er im See den Eingang zu den geheimen Tunneln. Jetzt wird es langsam richtig kritisch, also zwischendurch hat er seine Waffen dabei, bedroht er mit der Waffe einen Ringer, der ihn wohl konfrontiert und sagt, du pass mal auf, so richtig sauber tickst du hier gerade nicht, ne? Wir machen uns alle ein bisschen Sorgen. Der Rest der Leute bestätigt ihm teilweise, ja, ja, das habe ich auch gesehen. Also die bekräftigen ihn teilweise noch, um ihn bei Laune zu halten. Also die stabilisieren auch sein Warnsystem, indem sie, also nicht sein Warnsystem, sondern sein Warnsystem, in dem er sich bewegt, da sie eben auch profitieren davon, dass es ihm gut geht, können das nicht richtig einschätzen, dass es da offenbar schon psychotische Episoden gibt und wahnhafte Vorstellungen, sondern behandeln das so als Phasen. Er hat nämlich auch dann wieder sehr nette Phasen. Allgemein wird er als unberechenbar beschrieben und als er diesen einen Ringer mit der Waffe bedroht, ruft dieser Ringer die Polizei. Und die Polizei unternimmt nichts, sondern die einzige Reaktion der Polizei ist, ja, ja, das ist, also das hört sich nach Dupont an. Und weiter wird nicht ermittelt und nicht untersucht, sondern, wie wir uns vorstellen können, ne, die Polizei hat viel Geld von ihm erhalten und hat viele Möglichkeiten, auf seinem Grundstück zu agieren und ist da wohl gelitten. Also die kommen dem nicht in die Quere. Und so bleibt es auch aus, dass solche Straftaten, die er tatsächlich ja begeht, man darf auch in Amerika nicht einfach irgendjemanden mit der Waffe bedrohen, einfach unbeobachtet, unbemerkt bleiben oder mehr oder weniger ungeahndet. Was ihm die Rechtfertigung verschafft, genauso weiterzuverfahren, unter anderem, er entwickelt dann auch eine Fixierung plötzlich auf die Farbe Schwarz. Und sagt, alles, was schwarz ist, muss runter von meinem Land.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist gar keine Farbe, schwarz. Mhm. Und weiß auch nicht. Ich verstehe nicht dass die Argumentation, aber...
Ich glaube, die Argumentation ist, weiß ist pigmentfrei und schwarz ist alles zusammengerührt. Kann das sein?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, die sagen, schwarz ist ja gar keine Farbe. Weiß auch nicht.
War nicht umgekehrt? War nicht weiß alle Farben zusammengerührt? Also zumindest, wenn man an so einer Farbpalette am PC alle Farben auf Maximum dreht, dann ist es weiß. Wenn man alle Farben auf Null setzt, ist es schwarz, aber das heißt natürlich nichts. Aber ja.
Also wenn ich alle meine Farben in meinem Tuschkasten zusammenschmiere, kommt auf keinen Fall weiß rausgehen.
Guter Punkt.
Oder? Aber ich weiß nicht, wie das die Profi-Grafiker sehen. Das Problem, was dann passiert, und auch da wird nicht agiert und da wird nicht laut agiert von den Leuten, die da leben, der feuert deswegen auch 3 schwarze Ringer.
Sympathischer Kerl auch. Ne?
Ach, irre, ne? Also,
und kein anderer sagt was. Ja, nee. So ist er halt. Das ist genau. Der Dupont.
Also da gibt's schon ein oder zwei Leute, die mal was sagen und sagen, sag mal, das ist jetzt aber schon Rassismus, was du da machst. Und dann sagt er, nein, nein, das hat mit Rassismus überhaupt nichts zu tun. Also diese Farbe Schwarz ist einfach sehr, sehr gefährlich. Hm. Und auch an Menschen. Ja, das ist irre. Einer dieser Ringer ist auch mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister im Ringen. Der wird später in dieser Dokumentation auch nochmal interviewt. Der ist bis heute vollkommen konsterniert von dieser Aktion und auch der Nichtreaktion der Menschen drumherum, die gesagt haben, ja, so ist er. Na, wenn der sich überlegt, hier schwarz zu entfernen oder Disney-Figuren zu sehen, dann ist das so. Morgen ist er wieder anders. Und ne, dazu kommt, was passiert denn, wenn wir so einen, der in vollkommener Freiheit, in seiner Geldfreiheit, in der er aufgewachsen ist, in eine geschlossene Psychiatrie kommt? Die überlegen sich das schon, ne? Sondern die sagen, dann ist nicht nur der Typ völlig im Eimer vielleicht, sondern auch unser Auskommen. Und dann ist vorbei mit dem Trainieren hier und dann ist möglicherweise auch vorbei mit den großen Ideen. In dieser Größenwahn, den er auch hat, der führt ja auch dazu, dass er da große Erfolge feiert. Parallel geht es jetzt los, dass er Alkohol und Kokain konsumiert. Seine wahnhaften Zustände werden stärker. Er engagiert Sicherheitsleute, die ständig damit beauftragt werden, also auf diesem geschützten Grundstück, wo sowieso niemand Fremdes Zugang hat, großartig, die ständig ihn misstrauisch machende Dinge überprüfen müssen. Die müssen Kameras oder Maschinen im Erdreich suchen oder in Bäumen suchen. Ein Sicherheitsmann erzählt später, er musste seine Wände aufhämmern, weil er Geister in den Wänden gesehen hat und Menschen in den Wänden gehört hat.
So ist er halt.
So ist er halt, ne? Das ist so typisch. Also sie machen das alle mit, obwohl vollkommen klar ist, dass er psychisch krank ist. Und einer dieser Hauptsicherheitsmenschen, der Sicherheitschef sagt später, er ist morgens zur Arbeit gefahren, diese lange Auffahrt in dieser tollen Landschaft hoch. Und je näher er diesem Grundstück kam, umso übler ist es ihm geworden, weil er wusste, dieses ganze verrückte Zeug geht da wieder. ab. Also alle decken sein Verhalten, versuchen ihn stabil zu halten, bestätigen ihn, bis auf ein paar Leute, die sich klar positionieren und ihm sagen, an was du da glaubst, ist absolut gestört. Viele mögen ihn, ausnahmslos alle profitieren von seinem Reichtum. Wir schreiben den 26. Januar 1996. Dupont nimmt eine Kamera und eine 44er Magnum und steigt damit in ein Auto. Sein Sicherheitschef sitzt auf dem Beifahrersitz. Dupont fährt zu Dave Schulzes Haus. Der ist gerade in seiner Einfahrt dabei, sein Auto zu reparieren. Seine Familie ist im Haus. Der sieht Dupont kommen. Die sind, wie gesagt, gut befreundet, die Familien und Dupont. Die Kinder sind ein- und ausgegangen seit ihrer Geburt im Hause Dupont, in diesem Haupthaus. Er ist sein engster Vertrauter, dieser David Schulz, der sich immer empathisch um ihn kümmert, aber auch sorgt. Als Dupont ihn kommen sieht im Auto, wie halt eben öfter auch, geht er schon mal auf ihn zu, die Einfahrt hoch. Und geht ihm entgegen, sagt sowas wie Hi Boss oder Hi Coach, da sind sich alle nicht mehr so einig, wie die genaue Wortwahl war, also entweder sagt er Hi Coach oder er sagt Hi Boss. Und in nahezu dem Moment feuert Dupont aus seiner 44er Magnum aus dem Autofenster auf David Schulz. Und zwar 3 Schüsse direkt auf ihn, jede Kugel trifft. Dabei schreit er, du hast jetzt ein Problem mit mir. Und Schulz stirbt noch am Ort einige Minuten später an den Schussverletzungen. Der Sicherheitschef übrigens in diesem Moment, der springt aus dem Wagen, zieht eine Waffe aus seinem Hüftholster und versucht, den wegfahrenden, flüchtenden Dupont anzuschießen, um ihn fluchtunfähig zu machen. Das gelingt ihm nicht. Er verfehlt ihn. Dupont fährt zurück ins Haus und versteckt sich dort 2 Tage lang. Schließlich wird er nach 2 Tagen verhaftet. Die Polizei lagert 2 Tage rund um sein Haus und man fragt sich, warum stürmen die eigentlich das Haus nicht? Da ist doch nur der Dupont drin und sonst niemand. Was die machen, ist, die kappen die Wärmeversorgung. Es ist Januar, es ist kalt, die machen draußen den Boiler aus, den riesigen, der auf dem Grundstück steht und dieses riesige Anwesen mit Wärme versorgt. Und so geht er schließlich aus dem Haus raus, um nach dem Boiler zu sehen und wird dann verhaftet. Also es stellt sich die Frage, warum ist die Polizei nicht ins Haus eingedrungen? Das Verhältnis zu Dupont war vielleicht dafür ein wenig zu freundschaftlich.
Ich glaube, warum sollten sie? Sie wissen ja, wo er ist. Da ist niemand, den er gefährdet. Und wenn sie die Chance haben, dass er müde wird, hungrig wird, weiß der Teufel was, dann setzen sie niemand anderen einer Gefahr aus. Also wenn sie stürmen und der vielleicht, keine Ahnung was, ganzes Waffenarsenal oder Sprengstoff, weiß der Teufel was hat.
Was sich die Leute hinterher schon fragen, ist, also so ein Polizeieinsatz mit solchen Sicherheitskräften über 2 Tage kostet ein Heidengeld. Mhm. Ne? Und das aus öffentlichen Mitteln. Das bezahlt ja nicht Herr Dupont selber. Also später musste natürlich irgendwie für den Einsatz aufkommen. Was allerdings ist, dass dieses Verhältnis zwischen der Judikative, Exekutive und ihm deutlich freundschaftlich ist. So gibt's Gruppenfotos, da steht er in einer Officer-Uniform neben den Polizeikollegen, ist Officer ehrenhalber und so. Auch die haben viele
Ja, aber das war ja, bevor er jemanden ermordet hat, ne?
Ja, Dupont plädiert auf nicht schuldig, for reasons of insanity. Experten seiner Verteidigung diagnostizieren Schizophrenie und
Schuldunfälle. Das klappt fast nie in den USA, ne? Nee. Insanity. Ich glaube, irgendwie weniger als 3% oder weniger als 2% der Fälle, wo es versucht wird, glaube ich.
Ja, also am 25. Februar 1997 wird er für Mord 3. Grades bei psychischer Störung verurteilt. Third Degree Murder. Oder auch Murder of the Third Degree, Murder 3 genannt. Das gibt es nur in 3 Bundesstaaten, in denen die Straftat nicht in 2, sondern in 3 Stufen eingeteilt wird. Das betrifft übrigens Florida, Minnesota und Pennsylvania und bedeutet, dass der Angeklagte nicht töten wollte.
So, an dieser Stelle machen wir eine ganz kurze Unterbrechung, und zwar, Eddie, für die Koro-Drogerie, die wir hier auch schon mal vorgestellt haben. Und ich habe gehört, du hast, also wir haben ja sowieso positive Erfahrungen damit gemacht, aber du eine besonders positive, oder? Komm.
Ich habe jetzt, also erstmal vielleicht ganz kurz für alle, die noch nicht wissen, was Koro ist. Koro ist ein Online-Superfood-Store, eigentlich der Online-Superfood-Store in Deutschland, die auf Nachhaltigkeit setzen, Großverpackungen, um Verpackungsmüll so weit wie möglich zu verhindern und auch die klassischen Handelswege zu umgehen. Also ihr kriegt quasi die Produkte direkt vom Ersteller und das Portal ist einfach super. Also die Seite ist super, weil man super viele Informationen kriegt zu den einzelnen Produkten, Kundenrezensionen. Man sieht genau, wo es herkommt, was drin ist, wie sich die Preise entwickeln und so weiter und so fort. Also ein ganz, ganz tolles Food-Portal, wenn man so will. Und ich habe jetzt, neulich kam meine Bestellung an und ich kann, also meine jüngste Bestellung, ich habe etwas Neues probiert und bin fündig geworden. Und ich möchte diesen Tipp unbedingt teilen. Wobei ich ein bisschen Angst habe, dass es dann ausverkauft ist, aber ich sag's trotzdem.
Nee, ist glaube ich nicht, die haben genug.
Okay, korodrogerie.de und dann gebt ihr ein Hafer Krispies mit Milchschokolade. Okay?
Hafer Krispies mit Milchschokolade. Ist das ein Frühstück oder?
Du kannst es, ich habe es selber noch nicht probiert, aber in der Anleitung auf der Seite steht, dass du es auch für Porridge und Müsli benutzen kannst. Ich habe es einfach so aus dem Behälter sozusagen gegessen und es war eine 1-Kilo-Packung und ich sag nur so viel, die war weg nach 2 Tagen. Und ich fühle mich schuldig, weil das Ding ist jetzt, muss man sagen, das ist ein Nachtisch, ne? Das ist Schokolade. Das ist jetzt nicht das Gesündeste der Welt. Und ich schäme mich auch, aber ich habe da nur einmal reingegriffen, um zu probieren und ich habe wirklich Sterne gesehen. Es war so lecker und ich habe diese Packung weggewolft. Das heißt, so ein kleines bisschen ist übrig. Meine Frau hat das Glas, wir haben das in so ein Glas getan, meine Frau hat das Glas versteckt, damit ich nicht mehr da rangehe. Aber ich werde es finden, Leute. Und wenn nicht, bestelle ich auf eigenen Namen nochmal Hafer Krispies nach. Hafer Krispies mit Milchschokolade. 1 Kilo, 10,50 Euro auf Koro Drogerie. Mark my words, schreibt mir, wie es euch gefallen hat.
Ich bestelle die Pekanuss, den Pekanussmus, 500 Gramm, weil ich noch nie Pekanussmus gegessen habe. Und das ist nämlich auch das Gute bei der Koro. Da gibt es nämlich Sachen, die gibt es sonst nicht in jedem Supermarkt und dann sind die Packungen auch noch gigantisch groß. Übrigens will natürlich Koro Europas Nummer 1 Food Store werden. Und da sind die auf einem sehr guten Weg. Also können wir euch empfehlen, mit uns kommt ihr günstiger ran. Das heißt, stellt euch euren Warenkorb auf korodrogerie.de zusammen und sagt, am Ende gebt ihr den Rabattcode VORN ein, V-O-R-N, und dann spart ihr auf den kompletten Warenkorb 5%. Na, wenn das nichts ist, guten Appetit.
Diesen Third-Degree-Murder, das betrifft Florida, Minnesota und Pennsylvania und bedeutet, der Angeklagte wollte nicht töten. Hier wurden übrigens die Gesetze, vielleicht ist das für uns auch nochmal spannend anzugucken, Georg, wenn wir uns überlegen, welche Fälle machen wir so als nächstes Mal. Diese Gesetze wurden geändert nach dem Attentat auf Ronald Reagan 1981, damit der Mörder der Attentäter verurteilt werden kann. Also er wird verurteilt und zwar zu 13 bis 30 Jahren Gefängnis. 2009 wird eine Bewährung abgelehnt und am 9. Dezember 2010 stirbt Dupont im Gefängnis im Alter von 72 Jahren. Die Verteidigung und auch das Gefängnis später spricht immer wieder von Schizophrenie-Kriterien, die erfüllt sind. Vielleicht nochmal zum Hintergrund: für eine Diagnose Schizophrenie, da gibt es 5 Kriterien im DSM-5, heißt es mittlerweile. Davon müssen mindestens 2 Kriterien zutreffen und ein Kriterium muss aus den ersten 3 Kriterien generiert werden. Und zwar erstens Wahnvorstellungen, damit hatten wir es deutlich zu tun. Zweitens Halluzinationen. Drittens desorganisierte Sprache, also Wortneuschöpfungen oder Satzumstellungen. Oder desorganisiertes oder katatones Verhalten. Fünftens spricht man von Negativsymptomen. Also das inkludiert unter anderem instabile Emotionen, Apathie, Schwierigkeiten zu sprechen, sich aus sozialen Situationen und Beziehungen zurückziehen, übertriebene Eifersucht und all sowas. Also desorganisierte Sprache und deutlich desorganisiertes Verhalten konnte bei Dupont zum Beispiel nicht klar nachgewiesen werden. Ja, vielleicht zur Schizophrenie nochmal. Also die Symptome müssen für eine, eine Diagnose mindestens 6 Monate lang anhalten und dürfen auch nicht besser durch ein anderes Störungsbild erklärbar sein. In seinem Fall war die Diagnose hier ganz klar. Wir wissen auch, dass Schizophrenie viele Gesichter hat und sich schnell oder langsam entwickeln kann. Je länger psychotische Symptome unbehandelt bleiben, desto ungünstiger ist die Prognose. Und in Duponts Fall hat vermutlich sein Umfeld dazu beigetragen, im eigenen Interesse eine Behandlung zu umgehen. Und war vermutlich auch in dem Glauben, Dupont damit zu helfen, ihn von Schwierigkeiten fernzuhalten und fern von Psychiatrien. Wäre er jedoch früher behandelt worden, so ist die Expertenmeinung, hätte das aus fachlicher Sicht ein besseres Ende nehmen können. Da er auch immer wieder eine Art normales Verhalten an den Tag legte, dachte sein Umfeld, er schafft das so und hat nur schwere Phasen. Er hat aber über all die Zeit auch immer Leute manipuliert. Und zwar dergestalt, dass er Kontakte nur zu sich selbst duldete, aber Kontakte unter den Ringern beispielsweise zu verhindern versuchte, und zwar aus Eifersuchtsmotiven. Diejenigen, die ihm sagten, du, das ist eine Wahnvorstellung, da ist keine Disney-Figur im Wald oder das ist kein Baum, der läuft, die hatten von ihm bei ihm mit sofortigem Widerstand und mit dem Entzug von Privilegien zu rechnen. Das hat natürlich viele entmutigt, couragiert einzugreifen, wenn sein Benehmen sich aktiv zum Bizarren verändert hat. Und jetzt könnte man denken, Mensch, die Sicherheitsleute wären vielleicht ganz gut für ihn gewesen, aber die wirkten auch wie eine Bestätigung für seine wahren Ideen, weil die auf all diese Ideen eingegangen sind, auftragsgemäß. Also im Prinzip hat er Leute bezahlt, seine Warnsysteme zu stabilisieren, ohne dass er das vermutlich vorhatte. Die Leute hatten aber vermutlich auch die Idee, wenn sie Dupont nur oft genug beweisen, dass es diese Elektrotiere und die unterirdischen Gänge und die Maschinen und Kameras nicht gibt, dann würden diese Ideen sich legen. So funktioniert aber Wahn nicht. Der wird durch solche Maßnahmen gefüttert und verstärkt. Sich selbst hat er übrigens auch wahnhaft gesehen. Er dachte eine Weile lang übrigens, er sei der Dalai Lama. Oder er dachte, er sei von internationalen Attentätern bedroht. Und er war sich eine ganze Weile lang sehr sicher, dass er ein hoher CIA-Agent ist. Das hat er übrigens auch seinen Anwälten gesagt, als er inhaftiert war und bestand auf diplomatische Immunität und Entlassung. Hm. Ja. Gut, warum erschoss er David Schulz, diesen sehr, sehr freundlichen, ihm zugewandten, in Freundschaft zugewandten Ringer? Er hat geglaubt, er sei ein russischer Spion. Er hatte auch Angst, er würde ihn verlassen, zu jemand anderem wechseln. Er fühlte sich permanent betrogen. Und Dupont hat diese enge, ganz, ganz enge Bindung tatsächlich immer weiter forciert. Jetzt hat Schulz wahrscheinlich gedacht, und das sagt seine Frau später auch, dass es möglichst gut wäre, möglichst dicht bei Dupont zu bleiben, so nach dem Motto Keep your friends close and your enemies closer. Das funktioniert aber in Warnzusammenhängen nicht. Und ein Experte zu dem Thema sagt, in dem Fall Warn und Waffen geben immer eine schlechte Mischung ab. Nach seiner Inhaftierung noch aus dem Gefängnis ordnete Dupont an, alle Gebäude auf seinem Grundbesitz schwarz anstreichen zu lassen. Das tat er übrigens im Versuch, entlassen zu werden, weil er glaubte, dass die Leute im Ort dann von der Düsterheit dieser Kulisse so verstört sein würden und seine Freilassung verlangen würden, damit er sie wieder in der alten Farbe anstreichen lässt. Also auch in Haft blieb er einsam, bizarr, exzentrisch, was nicht weiter verwundert, weil er auch dort keine Behandlung erhielt. Dass dieses System so lange stabil bleiben konnte, verdankt laut Expertenaussage das System zwei Dingen, nämlich Paranoia auf der einen Seite und Verweigerung. Also keiner wollte die Wahrheit sagen. In einem Experteninterview wird gesagt, keiner wollte die Party beenden. Interessantes Zitat von jemandem auch aus dieser Doku war, sie haben sich ihr Hirn verrenkt, Zeichen zu finden, dass irgendwas fürchterlich schieflaufen würde. Da fragt man sich tatsächlich, wenn man das sieht und hört, was soll die Leute noch überzeugen? Also das ist schon alles knalleverrückt. Also dieses Zitat ist tatsächlich auch ein Zeichen dafür, wie schräg dieses System getickt hat. Ja, das war David Schulz, der Ringer, der das Opfer war. Mehrfacher Olympiasieger in internationalen Erfolgen, toller Familienvater und ja, wie gesagt, in diesem Film gespielt von, hilf mir mal, Steve Carell. Und ja, der hinterlässt, wie gesagt, hinterließ Frau und zwei Kinder und wurde in Ashland, Oregon bestattet. Wir wurden, wie gesagt, in diesem Drama Foxcatcher wurde das verfilmt. Und ja, für die Verdienste um den Ringersport wurde Schulz noch im August 2016 in die FILA International Wrestling Hall of Fame aufgenommen. Und diese Geschichte endet wirklich ebenso traurig, wie sie hoffnungsvoll begonnen hat. Wer sich dafür nochmal interessiert, sich da genauer zu informieren, es wird wieder eine ganz, ganz lange Quellenliste geben, auch dieses Mal, Jochen und ich sind da immer schnell dran, dass die auch stattfindet und ihr das alles nochmal nachlesen könnt, wenn ihr das möchtet oder die Filme ansehen könnt. Ja, ist ein spannender Fall gewesen. Lieben Dank, Georg, für den.
Hat mich in total vielen Punkten an den Fall aus The Jinx erinnert, mit dem Robert Durst heißt der, glaube ich, ne? Dem Superreichen. Der ist natürlich ein etwas anders gelagerter Fall, aber auch mit vielen Parallelen.
Ja.
Aber ich glaube, der Durst-Fall ist vielleicht sogar noch ein bisschen bekannter, aber den machen wir bestimmt auch noch. Den können wir ja nicht außer Acht lassen. Nee.
Was ich an dem Fall ein bisschen merkwürdig fand, tatsächlich, dass man mal wieder so mitkriegt, wie die Leute so ticken, wenn sie schön geschmiert werden und etwas davon haben, von seinem Reichtum. Ja, der war halt so, ist nicht so schlimm, ne? Dann wird man nicht so genau, dann guckt man nicht so genau hin, ne? Das ist dann so egal, was der Typ treibt erstmal.
Ja, zumal der Typ auch, Georg, das kam ja auch in dieser Doku raus, wahnsinnig viel für die Allgemeinheit getan hat. Hat er wirklich. Knallt da dieses Riesenmuseum hin, tut viel für das Land, spendet wahnsinnig viele Gelder, unterstützt einfach auch Leute. Also der hatte auch eine extrem gute Seite. Und da sind Leute natürlich dann auch vorsichtiger zu sagen, jetzt wende ich mich mal gegen den. Also der hatte da auch wirklich viel, muss man auch sagen, viel geleistet.
Naja, wenn du kein Geld hast, dann sagt man, du hast einen an der Klatsche und wenn du viel Geld hast, dann bist du halt exzentrisch.
Aber ich muss sagen, ich fand den jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unspektakulär, weil er einfach ja nur einen Typen erschossen hat. Das passiert ja ständig und dauernd. Also ich dachte, dass der jetzt vielleicht noch fünf weitere umgebracht hat oder so, aber so war es ja einfach nur ein Verrückter, sag ich mal, der irgendwann so verrückt wurde, dass der nicht mehr dass der einfach nicht mehr zurechnungsfähig war und dann hat er einfach einen umgeschossen.
Ja, ich glaube, das Spektakuläre an diesem Fall ist tatsächlich auch eher dieses Setting. Also ja. Eddie, wenn du hast doch auch gesagt, deine Frau ist so ein Fan von Dokus, ne? Die
Naja, also wenn du jetzt Real Housewives of Beverly Hills.
Oh Gott, hör auf. Meine Frau guckt den Scheiß auch. Leute, wenn eure Frauen damit anfangen, Real Housewives zu gucken, kündigt Abos, kündigt Netflix, zieht den Stecker raus, trennt euch vom Strom. Es geht nicht. Das ist das allerletzte ist
Liebe
das.
Liebe Frauen, wenn ihr das hört und ihr guckt gerne Real Housewives of Beverly Hills und ihr seid damit durch und es gibt noch keine neue Staffel, dann guckt mal unter Deck. Das ist nämlich Luxus.
Ja, unter Deck ist großartig.
Mega, Georg, oder? I love it. Unter Deck. Ich bin verliebt in den britischen Koch übrigens. Ich will den unbedingt heiraten.
Ja, hast du auch schon die Mediterranean-Variante geschaut?
Nein, aber ich habe ein bisschen Angst.
Sechs Staffeln.
Moment mal.
Die ist so ein bisschen Billo, ne?
Alice, jetzt mal, um das mal klarzustellen. Ja, du hast Real Housewives jetzt auch schon durchgeguckt?
Ja.
Aber was, ganz ehrlich, beschreib es mal, also es sind reiche Bratzen in Beverly Hills, die nichts zu tun haben, außer sich, beschreib du mal.
Also es ist so, ich sitze da also in all meiner Einfachheit auf meinem mittelpreisigen Mobiliar. Esse Sachen.
Auf dem Laufband, sehr schön.
Sitze auf meinem Laufband, reise rückwärts durch die Zeit. Genau, nein, gut. Auf meinem mittelpreisigen Mobiliar habe es unwahrscheinlich gemütlich nach Feierabend und finde das so, also es macht so wenig Schlimmes mit mir, außer dass ich immer nur die ganze Zeit sagen muss, wie bekloppt kann man eigentlich sein? Oder? Also. Ist das nicht so ein Effekt? Das ist doch toll. Also es macht, stört die Mutti nicht beim Bügeln, sagte man früher bei so Songs von Modern Talking.
Ja? Stört die Mutti nicht beim Bügeln. Ja,
ja, so ist es vielleicht.
Und? Das ist ein sehr schöner Satz.
Ja.
Aber ich meine, das Ding ist halt, ich habe auch erst geschimpft, weil ich habe immer so mit einem Auge zugeguckt und gedacht, das zieht mich richtig runter, wie scheiße die sind. Und dann habe ich, aber dann habe ich gedacht, während meine Frau das guckt, versuche ich gerade Zombies mit Kopfschüssen auf der PlayStation 5 zu killen. Ich habe einfach null Recht, irgendwas, irgendwie die Intellektualität oder weiß ich nicht, der Freizeitgestaltung zu hinterfragen, weil ich einfach den dümmsten Scheiß mache. Ich bin Fußballfan. Ich spiele Ballerspiele.
Frankfurt-Fan. Frankfurt ist ja nicht schlimm.
Aber Frankfurt-Fan. Ich spiele hier Call of Duty Warzone und ich komme mir manchmal so ein bisschen blöd vor, weil ich spiele dann da so, bin gerade im Gulag von Warzone, wo ich mit Bar irgendwie, wo ich mich freischießen muss, damit ich nochmal auf die Map darf und guck verächtend rüber zu meiner Frau, schüttel den Kopf, während ich die Ladezeit habe und sag so, oh, du guckst vielleicht einen Scheiß.
Genau, was machst du eigentlich mit deiner Zeit?
Was machst du eigentlich mit deiner Zeit? Kann man die nicht sinnvoller verbringen, ja, Schatz?
Und dabei kann man nicht mal bügeln.
Ja, das stimmt.
Vielleicht ist das der Grund.
Aber wie sind wir jetzt auf Real Housewives gekommen?
Serien? Keine Ahnung, wie kam das?
Du hattest irgendwie gesagt, ja, deine Frau schaut da auch Dokumentationen.
Ja, genau, also diese Dokumentation, da bin ich ziemlich sicher, dass die spannend findet. So, und dass die, also die zu gucken, da wird einem nochmal, weil du eben sagtest, war ja nur ein Toter und so. Ja, also ja, erstmal, Jochen zählt ja nicht mehr, ne? Wir haben ja aufgehört zu zählen. Aber das ist tatsächlich dieses so eine bizarre Neverland-Situation, wo es einen überhaupt nicht wundert. Und es ist auch filmisch so viel archiviert dazu. Also du siehst da, Georg, kannst du dich an die Szene erinnern, wo der mit einem Wrestler, einem Ringer im Auto sitzt und sitzt da wie so ein kleines altes Vögelchen und dieser Ringer schnallt den an und nimmt den in den Arm und sagt, wir fahren jetzt mal los oder was auch
immer. Ich kann mich noch an die Szene erinnern, wo er halt mit einem von diesen Ringern halt ringt, so ein Trainingswrestling macht dieser Wrestler halt so ein bisschen konsterniert, irgendwie so ein bisschen peinlich auch betroffen danach halt erklärt, naja, dann er ist halt quasi der Boss und dann wrestelt man mit ihm halt hier so ein bisschen, ne? Also so ein verlecktes. Es fühlt sich halt so an, als würde sich dieser Wrestler quasi prostituieren.
Ja.
Und ihm sei das unangenehm, da so zu tun, als würde er mit dem Typen kämpfen, damit er das Gefühl hat, ja, auch dazu zu gehören. Das ist das, was dieses gesamte Konzept irgendwie, dass jeder so ein bisschen ihm das Gefühl geben will, dazu zu gehören. Und ich glaube, das ist aber die Mischung aus den beiden Sachen. Dieses einerseits Geld und dass er halt den Lebensunterhalt von vielen der Leute da auf seiner Farm bestreitet und zum anderen, dass die so ein bisschen Mitleid mit ihm alle haben und sich denken so, ja, der ist doch eigentlich super nett. Ich meine, hier spinnt er ein bisschen, aber der kommt bestimmt auch wieder runter, ne?
Ja.
Und im Endeffekt ist es halt, nee, er kommt halt leider nicht wieder runter.
Ja, und ich habe mich auch überlegt, wie kann man das im Audio sozusagen so transportieren, ne? Dass das klar wird, was da in der Dynamik passiert. Das ist tatsächlich viel Bildsprache, die einem da Sachen, wo man denkt, keiner ist so laut, aber es sind so Kleinigkeiten, so wie du das gerade sagst, dieses bisschen peinlich berührt und alle machen irgendwie so, dass er sich wohlfühlt, aber so richtig, richtig ist es nicht. Und auch wenn er redet, also er hat so einen ganz schrägen Blick manchmal und erzählt auch komische Sachen in den Interviews, wo man mit dem, ne, du sagst es immer so schön, Georg, mit dem Wissen von heute ist es ja leicht, es zu beurteilen. Ja. Aber wenn man ihn so reden sieht, dann denkt man auch schon, oh, da ist aber auch viel diametrale Bewegung im Gehirn, ne?
Ja.
Ja. Also schaut es euch an. Ich fand es total spannend. 1,5 Stunden kann man mal an einem Abend so weggucken. Und
beides, die Doku und der Spielfilm, glaube ich, ist auch beides, wenn ich mich auf Netflix, bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Wird gemacht, ei, ei.
Ja.
Auf alle Fälle.
Auf jeden Fall wieder mal toll recherchiert.
Mhm.
Ein spannendes Exemplar. Ich habe tatsächlich Foxcatcher noch nie gesehen. Ich wollte ihn eh immer mal gucken, den Film. War ja, glaube ich, sogar für einen Oscar nominiert.
Ja.
Ja. Vielen Dank, Alice.
Sehr gern.
Und an der Stelle sei wie immer auch nochmal darauf hingewiesen, dass ihr gerade Verbrechen ohne richtigen Namen hört. Das war die 10. Folge. Wir haben natürlich noch einen anderen Podcast, der heißt Podcast ohne richtigen Namen. Das hier ist sozusagen das Mutterschiff. Könnt ihr euch auch anhören, wenn ihr den noch nicht kennt. Und ansonsten weiß ich gar nicht, gibt es noch was zu sagen? Ändert sich erstmal nichts, ne? In 2 Wochen sind wir wieder da. Wir versuchen ja immer diesen 2-Wochen-Rhythmus einzuhalten. Könnt ihr da schon was teasen? Wollt ihr schon was teasen oder ist das noch?
Haben wir überhaupt schon was gefixt?
Das noch nächste Mal? Nee, ne?
Noch gar nichts.
Okay, alles klar.
Wir könnten jetzt so tun und sagen, ja, das wird,
nee, muss ja nicht. Wird wieder ein spannender Fall.
So langsam wird es ja schwierig, Themen zu finden. Es wird ja nicht so viel gemordet und um die Ecke gebracht.
Nicht, ne? Überhaupt nicht.
Wir haben sie fast alle.
Das Gegenteil. Zwischen 2 Folgen gibt es immer mindestens 3 oder 4 neue Fälle, die auf die Liste da, auf der Liste dazukommen. Ja.
Also wir haben da eine Liste am Start. Ich glaube, Georg, ich schreibe die bald auf Klopapier.
Ja.
Schreiben und rollen und schreiben und rollen. Also das, wir haben tatsächlich eher so ein bisschen die Qual der Wahl und gucken dann, dass wir vor allen Dingen auch nochmal Fälle nehmen, die so ein bisschen leichter verdaulich sind. Also nicht nur, wo wir hinterher nicht trübsinnig wieder unter Deck gehen müssen und Desperate Housewives oder Housewives of Beverly Hills gucken müssen, 4 Jahre, um wieder zurechtzukommen mit der Chipstüte auf dem Sofa und der Fernbedienung in der Hand. Ich freue mich jedenfalls aufs nächste Mal und ich bin sicher, Georg, wir finden wieder was.
Auf jeden Fall.
Wo wir ja alle zusammen sind, nochmal kurz zum Schluss. Habt ihr vielleicht für mich mal einen Tipp für einen richtig geilen Thriller? Sowas wie so ein bisschen nordische Art mit so Kommissaren oder eine Serie? Ich habe schon viel geguckt, aber ich brauche jetzt mal was Neues.
Ich empfehle Mare of Easttown, gibt es gerade bei Sky zum Beispiel. Das ist eine HBO Max-Serie mit der Kate Winslet als klassische Krimi-Trope. Du hast sie als abgehalftete Cop in so einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt und sie muss einen Fall auflösen von einem ermordeten Mädchen. Und wie das dann so ist in so einem kleinen Dorf, haben da vielleicht mehr Leute was mit zu tun, als auf den ersten Blick klar wird. Sehr, sehr gute Serie, sehr gut gespielt. Kate Winslet macht das super. Ganz neue Serie, kann ich nur empfehlen, wer auf so, so Kriminalfälle steht. Mare of Easttown.
Okay. Mhm.
Danke, Eddie. Cool.
Sehr gute Serie.
Ist notiert. Zack, direkt gegoogelt, gefunden. Läuft. Okay.
So läuft das hier. Gut, das war's von vorn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.